Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Sascha Tamm und freue mich wieder über alle, die mir zuhören. Heute geht es um etwas sehr Soziales, aber etwas, was auch gleichzeitig einen ganz schlechten Ruf hat bei vielen, die das Wort sozial im Mund führen. Um etwas, was geradezu als asozial gilt. Heute geht es um wirtschaftliche Freiheit. Etwas, was von vielen Menschen irgendwie entgegengesetzt wird anderen Freiheiten und geradezu beschränkt werden soll in der Sicht vieler, um das Soziale zu schützen, für manche auch um die Freiheit zu schützen und so weiter. Der Anlass dafür ist, dass vor kurzem wieder der Economic Freedom Report des Fraser Instituts veröffentlicht wurde. Das ist ein Report, eine Untersuchung, die geht zurück auf Milton Friedman und einige andere. Milton Friedman hat sehr viel dazu beigetragen, dass es das gibt, dass es diesen Report gibt und dass es den ökonomischen Rahmen, das ökonomische Konzept und auch das philosophische Konzept dahinter gibt. Und was ich jetzt versuchen werde zu zeigen, ist, dass wirtschaftliche Freiheit erstens sehr wichtig ist, dass sie ein direkter Teil, ein unverzichtbarer Bestandteil von Freiheit ist und eine unverzichtbare Grundlage einer freien Gesellschaft. Ohne wirtschaftliche Freiheit kann es keine freie Gesellschaft geben. Dann werde ich ein bisschen auf Details eingehen, was so passiert in der Welt hinsichtlich der wirtschaftlichen Freiheit. Und zum Schluss werde ich noch auf etwas sehr Interessantes, was in diesem Economic Freedom Report enthalten ist, eingehen, nämlich auf den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Freiheit und Vertrauen und sozialer Bindung. Wir sind ja hier schließlich in einem Podcast, in dem es um das Soziale, das Asoziale und so etwas alles geht. Beginnen wir erstmal mit dem Konzept der wirtschaftlichen Freiheit überhaupt. Da denken ja viele, ja, das ist dann wildes Unternehmertum, das ist irgendwie so, dass da jeder macht, was er will im Unternehmertum und dass eigentlich die Unternehmer oder die Unternehmen die Wirtschaft beherrschen. Doch, und das Leben der Menschen beherrschen, natürlich ist dann immer der Vorwurf, dass da wirtschaftliche Macht zu groß ist und sowas. Doch, wirtschaftliche Freiheit heißt natürlich etwas anderes. Das heißt, dass jeder Mensch die Ressourcen, über die er verfügt, so einsetzen kann, wie er will. Und dafür ist ein sehr komplexes Institutionensystem notwendig. Das muss nicht notwendigerweise staatlich sein, das ja nur als Nebenbedingung, darüber reden wir aber heute nicht, sondern darüber, wie dieses Institutionengeflecht aussieht, das gerade, und das ist auch einer neben dem Anlass, das ist auch die Ursache, warum ich darüber heute spreche, das ist bedroht in vielen Ländern der Welt, dieses Institutionensystem. Man kann zeigen, dass durch ein Institutionengeflecht, das wirtschaftliche Freiheit unterstützt, erhält, beschützt, Wohlstand steigt und noch viele andere Indikatoren sich verbessern für Gesellschaften. Und man kann natürlich auch umgekehrt zeigen, dass wenn wirtschaftliche Freiheit erodiert oder wenn sie erst gar nicht bestanden hat, dann gibt es praktisch keinen Wohlstand, weniger Gesundheit für die Einzelnen, weniger Lebenserwartung, alles das. Doch gehen wir erstmal in das Konzept der wirtschaftlichen Freiheit hinein. Das ist, wie es dort definiert ist, außerordentlich komplex. Es beinhaltet, die Garantie von wirtschaftlicher Freiheit beinhaltet sehr viele Felder. Das ist nicht so ganz trivial, wie manche denken, wie vor allem Gegner der wirtschaftlichen Freiheit denken. Man kann es, im Prinzip kann man die Kriterien, die zu wirtschaftlicher Freiheit, also zu der Freiheit für jeden einzelnen Menschen, anderen Menschen Leistungen anzubieten und von diesen wiederum Leistungen zu erwerben, in einer stabilen Ordnung, ohne in die Eigentumsrechte einzudringen. Man kann das in fünf so Gebiete unterteilen oder in fünf Felder. Das hat in der Geschichte dieses Reports, in der Geschichte dieser Untersuchung immer wieder leichte Veränderungen gegeben, aber nicht grundlegende. Beginnen wir mit dem ersten. Was ist sozusagen das Staatskritische, das fundamental staatstätigkeitskritische Feld? Das nennt man dann Size of Government, Umfang der Staatstätigkeit. Und das wird noch mit sehr vielen Unterindikatoren gemessen, da gehe ich aber mal gar nicht hier drauf ein. Letztlich geht es darum, wie viel Geld, wie viel Ressourcen des Bruttosozialprodukts, also von dem, was die Menschen erarbeiten, eignet sich der Staat an, um es dann wieder auszugeben. Und wenn der Prozentsatz niedrig ist, ist das ein Zeichen für mehr wirtschaftliche Freiheit. Wenn der Staat sich vieles oder fast alles aneignet, ist das ein Zeichen für weniger wirtschaftliche Freiheit. Das kann man dann noch mit Steuerquoten und sowas unterlegen, aber das ist wichtig. Wirtschaftliche Freiheit, welcher Bestandteil wirtschaftlicher Freiheit ist staatliche Zurückhaltung bei der Aneignung des Produkts der Arbeit der Bürger. Das zweite sehr entscheidende, und hier wird es jetzt mehr institutionell, ist ein unabhängiges Gerichtssystem, ein unabhängiges Rechtssystem, das eben nicht dem Staat untersteht, in dem zu dem alle oder möglichst viele Menschen Zugang haben. Das ist an dieser Stelle auch wieder sehr interessant, weil, da sagt man mal, ja, das Recht arbeitet immer für die Reichen oder sowas. Nein. Ärmeren oder die etwas schlechter gestellten, die nicht superreichen, die sind viel eher auf das Rechtssystem angewiesen. Andere können ihr Eigentum anders schützen. Doch das Rechtssystem, ein Rechtssystem, das vor allem natürlich individuelle Eigentumsrechte und Verträge schützt, nützt gerade Menschen, die noch Wohlstand entwickeln wollen, die Wohlstand aufbauen wollen. Sie können dadurch langfristig planen und sie bekommen ihr Recht sowohl gegen Kriminelle aller Schattieren und natürlich in einem unabhängigen Rechtssystem bekommen sie oder haben sie zumindest die Chance, Recht zu bekommen, auch gegenüber dem Staat. Das kann nicht einfach enteignet werden zum Beispiel. Der Staat muss sich auch an Recht und Gesetz halten. Das ist eine Grundidee des Liberalismus, dass staatliche Amtsträger, Politiker, Beamte und so weiter an das Recht gebunden sind. Aber das ist auch hier ganz wichtig. Das ist ein wichtiger Bestandteil der wirtschaftlichen Freiheit. Freie Eigentumsrechte, unabhängige Gerichtsbarkeit, das sind die beiden wichtigen Punkte. Die kann man verschieden messen. Das würde jetzt hier zu weit führen. Jeder kann diesen Economic Freedom Report lesen, wo das alles erläutert wird. Das dritte, und das wird auch in diesem Zusammenhang nicht selten vergessen, ist ein Geldsystem, was Stabilität der Währung garantiert. Ein Geldsystem, was aber auch die Möglichkeit bietet, Zugang zu anderen Währungen zu haben und meine Geschäfte in anderen Währungen machen zu können, als der jeweils staatlich monopolistischen Währung, die nun einmal da ist. Dieses Geldsystem, das denkt man, das hat vielleicht so mit wirtschaftlicher Freiheit gar nicht so viel zu tun, doch hat es, weil es natürlich Sparen ermöglicht, weil es damit Investieren ermöglicht, weil es ein vernünftiges Kreditsystem ermöglicht und weil es auch zumindest teilweise in unserem heutigen System die Flucht vor der eigenen staatlichen Währung ermöglicht, wenn es denn ein freies System ist. Also der Zugang zu fremden Währungen wird ja ganz hoch bewertet. Länder, die das nicht haben, bekommen eine niedrigere Bewertung in diesem Zusammenhang. Das vierte große Gebiet ist Freihandel, also die Möglichkeit nach außen, aus dem eigenen Staatsgebiet heraus Handel zu treiben. Das ist zurzeit verschiedener Hinsicht unter Beschuss auf der ganzen Welt von vielen Ländern, aber das ist auch entscheidend. Und zwar nicht nur aus dem Grund, weil man dann besser exportieren kann, sondern auch aus dem Grund, weil dann Unternehmer und Menschen überhaupt alle in einem Gebiet Zugang zu den Leistungen haben von vielen ausländischen Anbietern. Und natürlich durch diese Konkurrenz auch die inländischen Anbieter unter Druck kommen. Das kann man wieder weiter noch ausformulieren. Das wird auch gemacht. Es geht um Handelsbeschränkungen durch Zölle, wenige Zölle, gute Bewertung für die ökonomische Freiheit, für die wirtschaftliche Freiheit, hohe Zölle, geringe. Es geht aber auch um die ganzen nicht-tarifären Hemmnisse, also die Nicht-Zollhemmnisse, irgendwelche Quoten für die Bestandteile von Produkten, die im Inland oder im Ausland gefertigt werden und so weiter. Also, ganz wichtiger Bestandteil bei der Bewertung von Ländern ist die Möglichkeit, tatsächlich Handel zu treiben, zu kooperieren und zu konkurrieren mit ausländischen Anbietern, mit Unternehmen aus anderen Ländern. Und letztens geht es um die Regulierung. Das ist ein Feld, was immer weiter sich Bahn bricht, was auch interagiert mit dem Feld des Außenhandels. Natürlich, weil viele Regulierungen werden auch deshalb gemacht, um ausländische Anbieter draußen zu halten. Aber Regulierung ist heute mit immer weiter wachsender Bedeutung ein sehr wichtiges Feld bei der Einschränkung der wirtschaftlichen Freiheit. Je mehr reguliert wird, je mehr der Staat Vorschriften macht, wie bestimmte Produkte oder bestimmte Dienstleistungen auszusehen haben, gar welche Preise dafür zu verlangen sind oder zu bezahlen sind, umso mehr wird die wirtschaftliche Freiheit eingeschränkt. Weniger Regulierung, nicht gar keine, aber weniger Regulierung für die Produkte heißt mehr wirtschaftliche Freiheit. Das wird dann alles, so viel zur Methodik, in Scores von 0 bis 10 aufgefasst und so weiter, und dann werden Durchschnitte gebildet. Und dann kommt man jedenfalls zu einem Ranking und zu Bestandteilen für die einzelnen Länder. Und dann kommt man zu einem Ergebnis von Ländern, die wirtschaftlich freier sind und Ländern, die weniger wirtschaftlich frei sind. Beginnen wir mal mit den Ländern, die gewinnen. Das sind schon seit langer Zeit immer die gleichen. An dieser Stelle muss ich allerdings sagen, dass die Zahlen, die jetzt ausgewertet werden, die Zahlen für 2018 waren. Also ist vielleicht der Spitzenplatz von Hongkong irgendwann gefährdet. Und zwar dadurch, da kommen wir dann noch dazu, weil China immer weiter Zugriff erhält auf Hongkong, und das sollte und könnte und wird in der Zukunft die Eigentumsrechte in Hongkong irgendwann bedrohen. Und möglicherweise auch die Bewertung hinsichtlich der Regulierung, vielleicht auch irgendwann mal die Bewertung hinsichtlich der Währung, obwohl die Gefahr vielleicht zurzeit nicht zu sehen ist. Zurzeit ist jedenfalls Hongkong das wirtschaftlich freieste Land der Welt. Da kommen, das ist eine kleine methodische Zwischenbemerkung, da kommen dann wieder Menschen, Kritiker an diesem Konzept und sagen, ja, aber es ist ja keine Demokratie. Das stimmt, Hongkong ist aber noch in vieler Hinsicht auch eine Demokratie, zumindest gewesen bis zum letzten Jahr oder bis zum Beginn dieses Jahres. Aber es ist gerade das Wichtige zu bewerten, welche Faktoren Einfluss haben, zum Beispiel auf Lebensqualität, auf vieles andere mehr. Und deshalb ist es sinnvoll, wirtschaftliche Freiheit von anderen Freiheiten, selbst von der Meinungsfreiheit und anderen auch mal zu trennen, um zu gucken, was das denn bedeutet. Also Hongkong Nummer 1, Singapur Nummer 2 und danach kommen Länder wie Neuseeland, die Schweiz, die Vereinigten Staaten, Australien, Mauritius, Georgien. Sehr interessanter Fall. Georgien hat sich immer weiter nach vorne gearbeitet, ist jetzt unter den Top 10. Kanada und Irland. Ist zum Beispiel ganz interessant, dass Kanada immer so weit vorne ist, obwohl ja das die Regierung dann oft ein bisschen zu weit links betrachtet wird und sowas von vielen. Kanada ist immer noch eines der wirtschaftlich freisten Länder der Welt, obwohl es im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten in einigen Bereichen mehr reguliert. Und jetzt gucken wir uns mal noch ein paar andere Länder an. Natürlich Wir sind in Deutschland, interessieren wir uns für Deutschland. Deutschland ist auf dem 21. Platz von knapp 200 Ländern, das darf man nicht vergessen. Ja? Also das sind insgesamt, bitte heute mal um Entschuldigung, dass ich ab und zu mal so ein bisschen zur Seite gucke, aber es lässt sich nicht anders machen. Es sind 162 Länder, die hier gerankt sind. Also es gibt einfach eine Menge Länder, für die die Faktenbasis nicht ausreicht. Also Deutschland ist 21. Das ist jetzt nicht so ganz schlecht. Ungefähr auf einem Niveau wie Japan. Viel besser als Italien, Frankreich, um mal in Europa Vergleiche zu machen. In Europa gibt es einige Länder, die auch noch besser sind, zum Beispiel die baltischen Staaten, sowas. Die Schweiz hatten wir schon genannt. Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen. Aber dann noch auf ein paar, zwei weitere interessante Länder, bevor ich dann noch zu einem weiteren Zusammenhang komme. Aber jetzt kommt erstmal die übliche Werbeeinblendung. Ich freue mich, wie immer, über alle, die zuhören oder auch zusehen. Und dafür, dass sie zuhören und zusehen können, nicht nur mir, sondern allen, die hier auf diesem Kanal audiovisuelle Angebote oder auch nur Audioangebote machen. Dafür müssen Sie nichts bezahlen, aber Sie können es. Und wie das geht, regelmäßig auf ein einzelnes Format bezogen, auf den ganzen Kanal bezogen, mit einer Summe, das finden Sie direkt unter meinem Bild jetzt in diesem Fall auf dem Kanal, direkt darunter in den Erläuterungen. Wie gesagt, Sie müssen nicht, aber Sie können. Und es hilft dabei, diesen Kanal weiter auszubauen und am Leben zu erhalten. Jetzt zurück zu den Rankings. Interessant ist ja auch, wie Rankings zustande kommen und wo negative Entwicklungen sich sehen lassen. Deutschland ist zum Beispiel bei der Regulierung nicht so ganz optimal aufgestellt. Es gibt aber viele Länder, die noch einen viel größeren Anteil ihres Bruttosozialproduktes ausgeben. Deutschland hat ein relativ stabiles Rechtssystem, ein sehr stabiles Rechtssystem im Vergleich zu anderen Ländern. Aber wir werden auch in den nächsten Jahren sehen, durch die Regulierung, die jetzt, gerade noch im Jahr 2020, das sehen wir dann erst im Economic Freedom Report 22, dass der Score nach unten gehen wird, dass wir auf dem Weg zu weniger wirtschaftlicher Freiheit sind. Bis 2018, das ist auch eines und wahrscheinlich wird das auch noch bis 2019 so funktionieren, war die wirtschaftliche Freiheit auf der Welt noch am Wachsen. Trotz der sich beginnenden abzeichnenden Tendenzen, gerade in der Kategorie des internationalen Handels, gab es doch auch in vielen Ländern eine Tendenz, Regulierung abzubauen, Red Tape abzubauen, rechtsstaatliche Institutionen zu stärken. Doch ich will hier einfach nochmal auf zwei andere Länder eingehen, die immer so bezeichnet werden als Länder, wo es irgendwie doch Kapitalismus gibt, wenn man auch sagt, Demokratien sind es nun wirklich nicht. Aber das ist Turbokapitalismus, das wird doch als Kritik angewandt. Und da ist die wirtschaftliche Freiheit ist ja auf jeden Fall groß. Russland und China. Russland ist auf dem 89. Platz. Das ist jetzt nicht sehr gut. Und ist auch nicht besser geworden über die letzten Jahre. Und China, sozusagen, was von vielen als das Ideal des Staatskapitalismus angesehen wird, da gibt es noch eine klare Führung, aber die Wirtschaft ist frei. 124. Platz. Daher komme ich zurück auf Hongkong, über das ich gesprochen habe. Hongkong Nummer 1, China Nummer 124, der Zugriff wird deutlicher. Das kann gefährlich für die Lage von Hongkong werden. Nicht nur in dem natürlich ebenso wichtigen Sinne der Demokratie, der Meinungsäußerung solcher Rechte, sondern auch in Bezug auf die Wirtschaft. Und warum liegt China so schlecht? Weil es in China kein unabhängiges Rechtssystem gibt, zum Beispiel. Weil in China der Zugang zu fremden Währungen ganz stark reguliert ist. Da liegen niedrige Scores, weil China auch sehr weit reguliert ist, wie Russland übrigens auch. In Russland kann man auch das Rechtssystem, die Unabhängigkeit des Rechtssystems weitgehend vergessen. Also, Diese beiden Länder, über die oft diskutiert wird, könnte über viele andere Länder reden, sind eben nicht wirtschaftlich frei. Die Menschen dort sind erheblichen Restriktionen unterworfen. Das heißt nicht, dass es dort nicht gute Unternehmer und gute Unternehmen gibt. Aber sie können eben nicht frei agieren. Sie müssen sich mit sehr vielen Widrigkeiten arrangieren. Sie müssen sich irgendwie mit der Politik verbinden. Und drum, deshalb ist es wichtig, dieses Narrativ so ein bisschen aufzulösen. Eigentlich herrscht in China toller Kapitalismus und in Russland erst recht. Nur mit der Demokratie, und das können wir dann eigentlich auch vergessen. Nein, es herrscht dort eben keine wirtschaftliche Freiheit. Man kann wirtschaftliche Freiheit und politische Freiheit in gewisser Weise entkoppeln. Es gibt Länder, wo die politischen Freiheiten nicht besonders groß sind und die wirtschaftliche Freiheit tatsächlich groß ist. Das ist möglich. Das gibt es. Aber Russland und China gehören da nicht dazu. Die unbestreitbaren gigantischen Wohlstandsgewinne in China über die letzten Jahrzehnte kommen auch aufgrund eines Wachstums in wirtschaftlicher Freiheit, aber von einem extrem niedrigen Niveau. Das darf man nicht vergessen. Die russische Wirtschaft beruht auf ganz anderen Dingen. Da spielt wirtschaftliche Freiheit nicht so sehr eine Rolle, weil man immer noch die Ressourcen anzapfen kann. Das heißt nicht, dass es nicht eine blühende Unternehmenslandschaft gibt. Man muss nur durch Russland fahren, durch die Städte, Handel und so. China genauso. China noch in viel größerem Maße. Aber die Langfristigkeit des Investments, die Möglichkeit, Eigentum zu schaffen im Land, die Möglichkeit, langfristig zu investieren, die ist letztlich nicht gegeben. Das waren nur zwei interessante Länder. Wir alle werden erleben, in den nächsten beiden Jahren, dass die wirtschaftliche Freiheit in vielen Ländern zurückgeht, dass dieser Trend gebrochen wird. Es hat begonnen vor dem Jahr 2020 beim internationalen Handel, und es beginnt auch bei einer immer weiteren Regulierung von immer mehr Produktgruppen, von immer mehr Industriezweigen. Und man kann, und das ist gerade deshalb gefährlich, weil man, wie dieser Report immer wieder ganz deutlich zeigt, an unzähligen Beispielen, weil man eine sehr gute Korrelation zwischen wirtschaftlicher Freiheit und Wohlstand finden kann. Und man kann auch, natürlich ist eine Korrelation, kein kausaler Zusammenhang, aber auch wenn man sich die zeitlichen Abläufe anguckt, erst Liberalisierung, Erhöhung der wirtschaftlichen Freiheit, dann Wohlstandsgewinne, dann kann man an wunderbaren vielen Beispielen zeigen, wie sehr das funktioniert. Und man kann es verrückterweise sogar an China zeigen, weil es trotzdem das Ranking eben noch so niedrig ist, wie ich erwähnt habe, natürlich trotzdem einen Aufstieg gab. Dadurch, dass die Kommunisten weniger kommunistisch geworden sind, haben sie Wohlstand geschaffen. Das heißt aber nicht, dass sie, weil sie Kommunisten sind, Wohlstand geschaffen haben. So, und jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Jeder kann sich das durchlesen, kann man frei herunterladen, sich diesen ganzen Report. Jetzt komme ich noch zu einem letzten Punkt und einem interessanten Punkt. Denn es wird immer so gegenübergestellt, ja, wirtschaftliche Freiheit mag ja sein, da werden die Leute wohlhabender und so, aber es ist eigentlich ganz unsozial. Und das zerstört doch dieser ganze Wettbewerb und das alles, das zerstört doch das menschliche Miteinander, ist doch viel kuscheliger, wenn wir Sozialismus haben. Und dann vertrauen sich die Leute mehr und so. Das wird doch immer über die DDR erzählt, wie sich da die Leute vertraut haben. Was für ein Bullshit, Entschuldigung. Und man kann das auch untersuchen. Man kann untersuchen, ob wirtschaftliche Freiheit mit diesen Bestandteilen, stabile Institutionen, stabile Eigentumsrechte und natürlich wenig Regulierung, relativ wenig Regulierung, wenig Staatseingriffe und sowas in die Wirtschaft. Man kann das untersuchen, wie das in Zusammenhang steht mit Vertrauen. mit Umfragen, die ständig gemacht werden, wie vertrauen Sie Ihren Nächsten? Es geht nicht um das Staatsvertrauen, es geht um das Vertrauen in andere Menschen. Denn das ist allgemein, oder wird allgemein anerkannt vielleicht nicht, aber wird von sehr vielen Forschern aller Gebiete anerkannt, für Wohlstandsgewinne, für eine stabile, wachsende Wirtschaft ist Vertrauen zwischen den Menschen außerordentlich wichtig. Und man kann zeigen, dass sich in freien Wirtschaften Menschen mehr vertrauen als in unfreien Wirtschaften. Das liegt auf der Hand, aber man kann es auch zeigen. Wirtschaftliche Freiheit stärkt das Vertrauen der Menschen zueinander. Und zwar das sozusagen das horizontale Vertrauen. Wichtig ist auch das Vertrauen in Institutionen. Aber das Vertrauen auf der horizontalen Ebene gegenüber anderen ist keine strikte Korrelation, aber ist tendenziell sehr stark gebunden an die wirtschaftliche Freiheit. Nun kann man hier wiederum, und hier hätte man vielleicht wahrscheinlich gar nicht so schlechte Argumente, auch von einer umgekehrten Kausalität möglicherweise reden. Wenn man die Zeitabläufe sich anguckt, funktioniert das nicht mehr ganz so gut. Wirtschaftliche Freiheit, Steigerung der wirtschaftlichen Freiheit führt tatsächlich zur Steigerung des Vertrauens. Und man kann sogar noch weitergehen und gucken, welche Teile der wirtschaftlichen Freiheit besonders wichtig sind. Da kommt man zu einem stabilen Rechtssystem, zum Zugang dazu, sowas als besonders wichtige Determinante und stabile Eigentumsrechte. Und das ist eine ganz entscheidende Erkenntnis, die hier in einem ganzen Kapitel ausgeführt wird. Wirtschaftliche Freiheit, die Möglichkeit, miteinander frei zu handeln, zu interagieren, zu kooperieren, aber auch zu konkurrieren, stärkt das Vertrauen der Menschen gegenüber anderen Menschen. Und zwar nicht so sehr, oder vielleicht gar nicht, das Vertrauen zu meinem engeren Umfeld, sondern das Vertrauen, was ich in Menschen, die hier so um mich herum leben, auch im Weiteren im eigenen Land spüre, um mit denen Geschäfte machen zu können. Es erleichtert ja etwas Ungemeines, wenn ich nicht zu viel machen muss, um abzusichern, dass jemand anders seinen Vertrag erfüllt. Das ist ja schon ziemlich gut, wenn ich dem vertrauen kann. Das wird irgendwann in jedem System, in jeder Gesellschaft mal enttäuscht, dieses Vertrauen. Aber es ist nicht unwichtig. Und es erleichtert Wirtschaft, es verringert Kosten. Und wirtschaftliche Freiheit erhöht dieses Vertrauen. Gemessen unter anderem darin, an Umfrageergebnissen, wie stark vertrauen Sie Ihren Mitmenschen? Nicht Ihrer Familie oder Ihren Verwandten oder Ihren engen Freunden, sondern im Allgemeinen den Menschen in Ihrem Land. Das hängt mit wirtschaftlicher Freiheit zusammen. Nicht ganz streng, es sind nicht die gleichen Top-Länder, aber man kann wunderbare Zusammenhänge stellen. Und das ist eigentlich auch ganz einleuchtend und damit sind wir, und da gehen wir ein bisschen weiter zurück in der Geschichte des Denkens, was heißt ein bisschen, ein ganzes Stück. Das haben schon Adam Smith, das hat die ganze schottische Aufklärung, die zu den Gründervätern des Liberalismus gehören, des Freiheitsdenkens, schon gesagt. So entsteht gesellschaftliche Bindung. Wenn Menschen lernen, miteinander zu arbeiten, miteinander Verträge zu schließen, miteinander zu kooperieren auf freiwilliger Basis. Dazu ist wirtschaftliche Freiheit die Grundlage. Und deshalb ist wirtschaftliche Freiheit ein ganz entscheidender und vor allem ein unverzichtbarer Bestandteil von Freiheit. Es soll mir niemand kommen mit irgendeinem System, wo man sagt, ja, wir haben ja alle Freiheiten, nur die wirtschaftliche Freiheit haben wir nicht. Das wird vom Staat kontrolliert. Oder von mir aus, wenn man es unstaatlich denken will, von einem Monopolisten, dem alles gehört. Das ist quasi staatlich. Gibt's nicht. Kann es nicht geben. Wirtschaftliche Freiheit, begründet im Eigentum eines Menschen an sich selbst, ist die Grundlage für andere Freiheiten. Eine ganz entscheidende Grundlage. Und übrigens auch die Grundlage eben von so etwas wie Vertrauen, gegenseitige Achtung, gegenseitigem Respekt. Und damit bin ich für heute fertig. Empfehle jedem, das zu lesen. Gibt auch eine Executive Summary. Gibt es nur in Englisch, das ganze Ding, aber es macht nichts. Und es ist sehr interessant. Und da kann man sich auch natürlich lange rein vertiefen in die Scores für die einzelnen Länder. Also, wirtschaftliche Freiheit ist Freiheit. Ohne wirtschaftliche Freiheit keine Freiheit. Das war meine kurze Message zum Schluss und bis zum nächsten Mal.